Die 86-jährige Oma kommt mit einem Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus. Nach der OP liegt sie auf der Station angespannt und unsicher. Dann kommt der Chefarzt, kontrolliert die Narbe und sagt: Frau Hansmeier, Ihre Narbe sieht wirklich sehr gut aus. Dann ist er fast bei der Tür, dreht sich noch einmal um und fügt lächelnd hinzu: Sie übrigens auch. Ein Satz, der in wenigen Sekunden die Stimmung hebt. Humor kann Wunder bewirken. Ja, und das war jetzt noch nicht mal ein Mörder-Gag. Das muss jetzt auch gar nicht sein. Es war ein sympathischer Schmunzler. Und der baut Vertrauen auf, nimmt die Angst und schafft Wohlfühlmomente. Gerade in einem Umfeld, das oft von Schmerz, Stress, ja, und Themen geprägt ist, die sehr ernst sind. Das gilt jetzt nicht nur für Patientinnen und Patienten, sondern auch für Teams und Führungskräfte. Und das im ganzen Krankenhaus oder in der Pflegeeinrichtung. Genau deshalb habe ich mir heute eine Humorexpertin eingeladen, die uns hilfreiche Tipps geben kann. Kann man Humor lernen? Das klären wir. Ich bin Ralf Potzus und wenn Lachen wirklich die beste Medizin ist, dann holen wir uns jetzt mal eine Dosis ab.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.
Sicher und gesund arbeiten. Und das bitte mit einer guten Portion Humor. Genau darum geht's heute. Wie das am besten gelingt, das verrät uns Katrin Hansmeier. Hallo Katrin.
Hi, freue mich hier zu sein.
Du bist Autorin, Moderatorin, Schauspielerin, Speakerin und Expertin für Work-Joy-Balance. Was hat es mit der Work-Joy-Balance genau auf sich?
Also Work-Life-Balance hieß ja oder heißt für viele ja dieses, ich habe hier die Arbeit und da habe ich mein Leben und da brauche ich eine Balance. Also so dieses, ne, ich brauche einen Ausgleich, ich brauche genug Freizeit. Bei Work-Joy bezieht es sich tatsächlich drauf, so in Deutschland sagen wir ja erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und ich sage eben gern, wie viel Vergnügen darf es denn auf der Arbeit sein? Also es bezieht sich... Ne, bezieht sich tatsächlich auf diesen Moment von die Leichtigkeit, die Freude in Arbeitsprozesse einzuladen und auch gerade in Situationen, die vielleicht mal ein bisschen anstrengender sind, in Change-Prozesse oder wenn wir mal ein Problem haben, da nicht gleich so in die schlechte Laune-Falle zu tappen, sondern eher nach dem Motto, hurra, ein Problem, mal gucken, was ich damit mache, zu agieren.
Dann werden wir viel Vergnügen haben, denn ich stehe auf jeden Fall auch sehr auf Vergnügen. Man kennt dich als Schauspielerin zum Beispiel aus dem Tatort, von der Soko Wismar und auch einigen anderen Krimis. Das klingt jetzt erstmal nicht nach viel Humor, aber am Set sieht das bestimmt anders aus, oder? Wie ist da die Stimmung, wenn eigentlich immer ordentlich gestorben wird?
Ja, es ist tatsächlich so. Es wurde jetzt auch heute gerade wieder angesprochen. Ich war beim Spendenlauf bei meiner Tochter in der Schule, kam die eine zu mir und sagt, meine Eltern haben dich im Tatort gesehen, du hast dein Kind überfahren. Ich so,
So, und das war aber auch böse, dieses Kind.
Ja, nee, das ist halt einfach vor meinen LKW gerannt. Und es stand so im Drehbuch. So. Und tatsächlich, es war ein Nachtdreh und es war alles sehr dramatisch. Und da brauchen wir immer den Ausgleich auch, dass die Arbeit an sich mit Leichtigkeit durchgeführt wird. Ja, da sind wir tatsächlich ziemliche Heldinnen und Helden drin am Set, auf unsere Stimmung aufzupassen. Und im besten Fall passen wir auch mal auf die Stimmung des anderen auf. Jetzt genau bei dem Dreh, von dem ich erzählt habe, war das so. Es war ziemlich trubelig, es war nachts, es war auf der Straße der Dreh und es war drumherum relativ viel los. Ich hatte eine ziemlich heftige Szene zu spielen im Verhör, weil ich nur gerade jemanden umgefahren hatte. Und da hat es meine Kollegin übernommen und das war ganz toll, die dann einfach eine kurze Ansage gemacht hat, sagt, pass mal auf, die Katrin, die hat ja jetzt gerade richtig ein Brett zu spielen, wir brauchen jetzt Konzentration. Und ich war ihr so dankbar, weil ich wäre dazu in dem Moment gar nicht so richtig in der Lage gewesen.
Wie bist du jetzt Humorexpertin geworden?
Das frage ich mich auch. Nein.
Vielen Dank für diesen Podcast. Und ich möchte.
So, also ich habe ja Schauspiel studiert und da musste eine Diplomarbeit schreiben. Und ich habe in dieser Diplomarbeit über das Thema Humor als ein geistiges Überlebensmittel in Krisenzeiten geschrieben, also als eine Bewältigungsstrategie, weil mich schon während meines Studiums total fasziniert hat, was Humor kann. Also wie er mich befähigt, auch mit Widrigkeiten umzugehen, aber auch wie er es schafft, wenn wir in einem Raum sind mit Publikum und wir lachen gemeinsam. Diese Magie, die dann im Raum entsteht, hat mich schon immer fasziniert. So, damals wusste ich noch nicht, dass das mal zu meinem Hauptberuf wird, sondern es war einfach veranlagt, diese Leidenschaft und die Neugierde dazu. Dann bin ich ans Theater. Und als ich dann irgendwann entschieden habe, ich möchte mich selbstständig machen, also nicht mehr in diesem Theatersystem und auch in der Abhängigkeit zur Filmbranche mich so komplett begeben und eher dieser, ja, offensichtlich dieser auch Begabung gefolgt bin, mit Menschen an Freude und Humor zu arbeiten. Ja, also ist ja eher eine Arbeit miteinander, die man da macht. Bin ich dann da mehr eingestiegen und habe ein Format entwickelt und gemeinsam mit meiner Kollegin, der Eva Ullmann, die Sozialpädagogin ihres Zeichens ist. Und die hat auch ihre Diplomarbeit über Humor geschrieben und wir trafen uns. Es war sofort klar, 1000 Ideen. Und daraus sind inzwischen sehr viele wunderbare Formate entstanden und Vortragsideen. Und wir haben zusammen dazu geforscht und so weiter. Und so sind jetzt fast 2 Jahrzehnte voll mit viel Beschäftigung mit diesem Phänomen auch. Ne? Ist ja ein Phänomen der Humor, aber auch Freude. Der Dalai Lama hat ein tolles Buch oder ein Buch, wo auch er drin vorkommt, über Freude geschrieben. Und da sind auch nochmal Unterschiede zwischen Freude und Humor zum Beispiel.
Jetzt musst du natürlich erzählen, was sagt der Dalai Lama?
Na, der redet zum Beispiel darüber, dass es erstmal diese innere Freude ist, die ich empfinde. Und wenn ich die für mich schütze und habe und immer wieder suche, dann also auch die innere Freude, dass ich mich an kleinen Dingen freue, dass auch ich auch gucke, wo ist denn eigentlich mein Fokus, dann kann ich damit auch durch diese wilde Welt und durch irre Zustände gut kommen, ja.
Und in der bewegen wir uns aktuell ja ziemlich. Kommen wir zurück zu unserem Beispiel zu Beginn der Folge. Wer gut aufgepasst hat, der wird bemerkt haben, dass der Chefarzt mit einer gewissen Frau Hansmeier gesprochen hat. Katrin, das ist deine Oma, ne? Ja. Der das genau so passiert ist. Dieses Erlebnis ist ihr nachhaltig im Kopf geblieben. Also alles richtig gemacht vom Chefarzt, oder?
Absolut. Also meine Oma wäre auch echt stolz, dass du mit ihr einen Opener hier eröffnet hast. Die hat sich immer gefreut, die hat mich immer wieder versorgt. Die waren ab und zu im Krankenhaus natürlich, weil sie ist 97 geworden und da hat man viele Erlebnisse und die hat mir immer die witzigen Sachen berichtet. Und das finde ich auch wieder, wo ist der Fokus? Also meine Oma hat dann schon immer geguckt im Krankenhaus noch Sachen, die witzig sind, damit ich wieder Futter für meine Vorträge habe. Und da gibt es noch einige andere Beispiele. Und ja,
das hilft dann ja selbst auch. Man speichert einfach mal immer die positiven oder die unterhaltsamen Dinge halt ab. Ne?
Genau. Und dann wenn man sie hinterher erzählt, dann gibt das ja auch eine Nachhaltigkeit. Also ich komme auch nicht dann aus der Klinik und sage als erstes, was alles ganz schrecklich war, sondern habe auch schöne Sachen oder inspirierende Momente, womit ich andere ja wieder anstecke. Und ja, dieser Chefarzt, und das ist häufig ein Beispiel von mir, hat einfach einen kurzen Moment Zeit investiert und einen Return on Invest gehabt, weil er eine entspannte Patientin hatte, die sich gefreut hat, wenn er in den Raum kam. Weil häufig kommt ja das Argument, wir haben keine Zeit für Humor oder auch gute Kommunikation. Das dauert alles viel zu lange.
Und das ist natürlich auch schön, wenn man sich so darauf berufen kann, auf die positiven Erlebnisse. Weil mitunter ist es ja so, Schatz, wie war dein Tag? Oh, ich habe heute bam, bam, bam. Und dann geht's ja gleich so negativ einfach nur los und auch weiter. Man erzählt sich dann oft im Alltag nur das Doofe.
Ja, genau. Man hängt dann so im Café Elend ab, sage ich immer. Und ich frage gerne, wie oft gehst du ins Café Elend und wie oft gehst du ins Café Freude? Und es geht um Balance. Ne? Das heißt nicht, dass ich jetzt gar nicht mehr meckern soll und immer nur das Schöne sehen soll, aber mal für sich zu überprüfen, wo ist mein Fokus und wie gut kann ich mich an Sachen erinnern, über die ich geschmunzelt habe oder vielleicht sogar gelacht und wie gut kann ich mich an Sachen erinnern, die mich geärgert haben. Und meistens ist da eine Disbalance.
Schlechte Laune ist ansteckend, hochgradig. Das sagst du zum Beispiel als Speakerin bei Vorträgen. So, ich kenne jetzt eine, die ist permanent negativ. Mhm. Und das nervt. Den ganzen Winter höre ich dann immer von ihr, alles so dunkel, kalt, oh, schlimm. Und dann beim ersten schönen sonnigen Frühlingstag, da treffe ich sie. Und weil das so hängen geblieben ist, den ganzen Winter, denke ich mir noch so, hey, yeah, Frühling, Sonne, alles klasse, oder? Und dann entgegnet sie mir direkt, viel zu grell, da kann man ja gar nicht gucken. Und da habe ich dann gedacht, alter Falter, ja, wie kann man sich selbst das Leben so schwer machen und immer nur das Negative sehen? Ist das auch so ein Beispiel für typisch deutsch, so griesgrämig durch den Alltag schleppen?
Also ich finde schon, dass wir eine Kultur pflegen, des eher des Jammerns. Ja, auch in Unternehmen dürften wir viel mutiger die Chancen entdecken miteinander, also auch groß zu denken im Sinne von nicht immer nur in diesem kleinen Kästchen. Und es hat auch was mit Gemütlichkeit zu tun. Es ist einfach erstmal eine Gewohnheit, die wir haben und schon kulturell eher eine größere Gewohnheit, als wenn ich nach Griechenland komme, ganz ehrlich. Also, oder waren wir auf den Kapverden, die hatten wirklich sehr, sehr wenig, aber die waren einfach glücklich und vor allen Dingen sehr, sehr entspannt. Was ja immer wieder zeigt, das Glück oder auch die Lockerheit, die Leichtigkeit, die hängt eben gar nicht direkt davon ab, wie viel Reichtum oder wie viel Luxus ich gerade habe. Und mir geht's häufig drum, auch in den Seminaren, mir geht's ja gar nicht darum zu sagen, wir sind hier blöd in Deutschland, sondern nur zu sagen, wir verpassen viele Chancen. Und wenn wir uns nicht Mühe geben, dann werden wir halt irgendwann abgehangen, weil auch Innovation und Arbeit im Sinne von die Arbeit der Zukunft, agiles Arbeiten, hängt ganz viel davon ab, dass wir unsere Denke verändern. Neben dem, dass es auch, wenn Menschen in meinem Vortrag waren, die sind hinterher meistens heiter, entspannt. Manchmal kommen Menschen auf mich zu und sagen, Frau Onsmeier, Sie haben mein Leben verändert. Sag ich, oh Gott, Hilfe. Sie sagen, ja, ich weiß jetzt, wie ich mit meinem pubertierenden Kind umgehen kann. Ja, und obwohl es der Vortrag ein Fachvortrag für die Arbeit war, aber diese Techniken kann ich ja überall anwenden. Und dieses Hurra, ein Problem, mal gucken, was ich damit mache, befähigt uns, macht uns handlungsfähig. Da, wo wir den Kopf in den Sand stecken, fangen wir jetzt an, ihn aus dem Sand rauszustecken und uns dafür zu begeistern. Und dann merken wir auf einmal, Mensch, wir haben ja noch 20 andere Optionen, außer den Kopf in den Sand zu stecken.
Katrin, ich weiß jetzt endlich, wie ich mit meinem pubertierenden Kind umgehen muss. Da warst du letztens doch mit dem Laster unterwegs in diesem Film.
Oh Gott, das wird rausgeschnitten.
Nicht verwechseln, das Thema.
Aggressiver Humor. Also wir kommen ja wahrscheinlich noch zu den Humorstilen.
Ja, gerne.
Das war aggressiver Humor für alle Hörerinnen und Hörer kurz hier. Ja.
Du bist als Speakerin und Humorexpertin häufig auch im Gesundheitswesen unterwegs. Ist gerade in dieser Branche Humor besonders wichtig, weil man dort eben oft mit negativen Themen zu tun hat?
Ja, wenn ich mit kranken Menschen zu tun habe, Menschen, denen es gerade nicht so gut geht, die sind ja eh schon in der Anspannung und in der Unsicherheit. Und da ist es umso schöner, wenn ich eine Atmosphäre kreieren kann, in denen sich jemand wohlfühlt, wo sich jemand öffnet, ja, also der kann dann auch besser kommunizieren. Und umgedreht, auch für diejenigen, die selbst in der Branche arbeiten, ist es total wichtig, weil Humor ist eine Ressource, die wir, wenn wir sie pflegen, und Freude, die uns auch gesund hält und die uns einfach hilft, auch mit diesen ganzen Widrigkeiten im Gesundheitssystem umzugehen und nicht daran zu zerbrechen. Und in Zeiten wie diesen ist es ja wirklich so, dass man manchmal denkt, so, das kriegt man nicht mehr gebacken. Es ist einer zu viel. Und wenn wir es schaffen, als Einzelperson, aber auch als Team oder vielleicht sogar als Unternehmen, wenn wir das in der Unternehmenskultur pflegen, wenn das erlaubt ist, wenn das gewünscht ist, dann haben wir ein Unternehmen, was eine Resilienz ausbildet. Und nur so werden wir in diesen Zeiten auch gut und gesund weitermachen können, glaube ich.
Wie kann Humor konkret dabei helfen, die Arbeitsatmosphäre zu verbessern?
Na, also es gibt ja jeden Tag Sachen, die wir nicht geplant haben, ne? Die kleineren und größeren Störungen zum Beispiel. Das können aber auch Missgeschicke sein, die dir passieren. Also du bist im Meeting, irgendwem fällt ein Glas Wasser um und oder dem Patienten, Teamkollege, egal. Und da nicht zu sagen, Mensch, du hast ja Reflexe wie ein Dreijähriger, ja, sondern zu sagen, Mensch, du kannst aber schön loslassen. Oder super, ich wollte eh lieber Orangensaft trinken. Also in die Aufwertung zu gehen, wenn Missgeschicke passieren, entweder mir selbst oder anderen. Oder es gibt Störungen. Du hast ein Meeting und es ist wahnsinnig heiß. Und wenn dann einer sagt, Mensch, ich bin heute euer Aufgussmeister. Ja, welchen Duft hättet ihr denn gern? Oder heute verbrennen wir ein paar Kalorien. Ja, du hast vorhin diese schöne Umdeutung gemacht. Das ist ganz cool bei der Deutschen Bahn. Da muss man manchmal rennen. Da ist es ganz schön hetzig und dadurch verbrennst du auch wieder Kalorien.
Das hatten wir im Vorgespräch kurz mit der Deutschen Bahn, die einen zwangsläufig auch immer in Galgenhumor bringt.
So, genau. Ja. Also die Fähigkeit, positiv umzudeuten, weil das Missgeschick oder die Störung, die ist ja schon passiert. Und jetzt nicht in die Falle zu gehen, dass wir uns jetzt auch noch ewig darüber ärgern, weil das hilft uns häufig nicht, sondern dem Problem ist es ja egal, ob wir jetzt gute oder schlechte Laune haben. Das Problem zu nutzen und tatsächlich positiv umzudeuten, das ist eine Technik.
Wie kann jetzt Humor konkret dabei helfen, die Arbeitsatmosphäre zu verbessern?
Na genau so.
Entschuldigung, das ist. Ich habe mir das hier falsch markiert, weil das habe ich ja gerade eben gefragt. Es tut mir furchtbar leid.
Ist nicht schlimm, das lasst du aber bitte unbedingt drin. Ich finde das schön. Manchmal muss man auch mir zweimal eine Frage stellen, weil.
Ich mache jetzt nur noch diese Frage.
Ja, du kannst mir auch 10-mal diese Frage stellen, weil ich werde dir immer noch was Neues erzählen.
Dann mach jetzt die nächste Antwort.
Genau, mache ich auch.
Wie kann Humor konkret dabei helfen, die Arbeitsatmosphäre zu verbessern?
Ja, also neben dem, was ich schon gesagt habe, natürlich erstmal die Grundhaltung zu haben, dass wir nicht bei der ersten Krise oder dem ersten Konflikt alle zusammenbrechen, sondern eigentlich miteinander schon eine Strategie haben, zu sagen, cool, ein Konflikt, mal gucken, wie wir damit jetzt heiter und gelassen umgehen. Ja? Und da gibt es zum Beispiel eine Technik, die ist eher vom Körper ausgesteuert, mal zu gucken, atme ich eigentlich gerade weiter? Also Humor und Leichtigkeit hat viel damit zu tun, kriege ich diese Schnappatmung? Und alle sind in der Schnappatmung und dann sind wir alle in der Steinzeit. In diesem Modus haben wir nicht mehr so viel Variationsreichtum, was Kommunikation betrifft. Wenn wir aber weiteratmen, kann unser Neokortex sehen, es sind gar keine Säbelzahntiger, das sind meine Kollegen, wir dürfen es gut miteinander klären.
Und atmen ist generell einfach gar nicht so unwichtig.
Genau. Und dann haben wir eine andere Arbeitsatmosphäre. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, manche Teams, mit denen ich gearbeitet habe oder auch aus Vorträgen, die nehmen tatsächlich eine Sache mit und das ist das Winken. Also wenn du mal ausprobierst, einfach mal winken mit rechts und mit links, muss man einen kurzen Moment machen und du merkst, eventuell fängst an zu lächeln. Zum einen, weil es ein bisschen komisch ist, zum anderen aber auch, weil die Muskeln in der Hand lockern sich und senden Signale ans Gehirn, die da heißen, bleib locker. Ja, ist neurologisch erwiesen und kann man super vor oder auch nach angespannten Situationen machen. Und ich habe tatsächlich ein Anwaltsteam, die mich nach dem Vortrag 3 Monate später schrieben, die mir sagten, Frau Hensmeier, wir winken jetzt immer, wenn wir einen schwierigen Fall haben. Stehen wir als Team erstmal kurz auf, wir erheben uns feierlich und winken eine Runde, weil dann sind wir lockerer. Und in dieser Arbeitsatmosphäre kannst du besser und gut gelaunt Probleme lösen.
Danke, Katrin, für diesen Wink. Und wie kann Humor konkret dabei helfen, die Arbeitsatmosphäre zu verbessern?
Also, habe ich schon gesagt, dass Humor auch Arbeitsatmosphäre verschlechtern kann?
Nee, hast du nicht, aber lass raus, ja.
Also zum Beispiel, ich komme in den Raum, stolper und sage als erstes, ja, ich als blonde Frau habe meine Gliedmaßen nicht so gut unter Kontrolle, ich muss mich sogar selber flachlegen.
Letztendlich hast du das vorhin schon ein bisschen erwähnt mit den Beispielen, wenn das Glas umgeschüttet wird, dass man auch einen O-Saft trinken kann. Und das Gute ist ja, dass man eben, wenn es vielleicht gar nicht so lustig ist, der anderen Person einfach ein gutes Gefühl gibt. Das ist vielleicht gerade monsterpeinlich und unangenehm. Vielleicht ist da der gesamte Vorstand, die ganze Klinikleitung. Und dann passiert das. Und dann kommt einfach von einer anderen Person ein Satz, der das ein bisschen auflockert und letztendlich alles auf sich kanalisiert. Weil man sagt, ja, guck mal hier, ich schmeiß mich gerade auf die Handgranate für dich, du bist jetzt geschützt.
Ja, das oder eben auch, wenn man das selber trainiert hat, dieses positive Umdeuten, dann ist es auch etwas sehr, sehr Charmantes, womit wir sehr souverän auch mit Missgeschicken umgehen. Also wenn ich selber sage, ich übe mich heute im Loslassen, ist ja auch wunderbar. Ja? Oder wenn ich stolper und sage, ich wollte ihn gern mal zu Füßen liegen. So, dann ist diese Peinlichkeit verändert sich und gleichzeitig habe ich ja aber auch eine Wirkung in den Raum. Also ich kreiere auch erstmal eine nette Atmosphäre damit. Ja,
mit dem zu Füßen liegen, da sind wir aber, es ist schon ein bisschen gefährlich. Da sind wir langsam beim Boomer-Humor. Ne? So nach dem Motto, kannst du mir helfen? Nein, ich muss noch fahren. Also das ist, man muss auch aufpassen von dem Sprücheheft, was man da auswählt dann.
Findest du, wenn ich einen Vortrag habe und ich stolper und liege auf die Bühne, sie sind aber umwerfend? Findest du nicht gut?
Das ist zu naheliegend.
Ach so.
Im Bild zu bleiben.
Du hättest da ein bisschen gern noch was Anspruchsvolleres.
Ja, das ist dann vielleicht aber auch berufsbedingt geschuldet. Das
ja,
kann natürlich sein.
Also sage ich direkt gerne was dazu, weil ich finde es gerade ganz wichtig, dass wir sind relativ schnell blockiert, wenn wir jetzt auch noch so wahnsinnig originell sein wollen, ja. Das heißt, ich freue mich eigentlich schon, dass mir überhaupt was einfällt. Auch wenn ich in der Vorbereitung bin zum Beispiel, kann man auch super gut machen. Du überlegst dir, was sind so die drei Sachen, wo du total Schiss vor hast im Meeting oder auch im Vortrag oder auch im Kundenkontakt. Ja, was sind so drei Sachen, die dich sprachlos machen? Und du überlegst dir vorher mal ein paar witzige Ideen. Dann ist das ganz wichtig in dieser Vorbereitung, dass du erstmal alles aufschreibst und zulässt, was dir einfällt. Ne? Also wenn ich schon zu früh einen zu hohen Anspruch habe, führt es dazu, dass du nichts mehr aufschreibst.
Und man soll halt locker sein und das geht nicht, wenn man sich selbst immer schon nur
genau.
den höchsten Anspruch auferlegt.
Absolut. Im Gegenteil, also als Schauspielerin trainiere ich ständig Mut zur Mittelmäßigkeit. Und deswegen werde ich manchmal richtig gut. Manchmal.
Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt im Eingang zu dieser Folge und das wirst du wahrscheinlich auch richtig oft gefragt. Kann man denn Humor lernen?
Ja, natürlich, sonst könnte ich ja nicht seit 20 Jahren davon leben, sage ich mal.
Aber es gibt schon auch echt humorlose Menschen.
Ja,
das
wer denn? Deine Frau?
Auch ein Problem. Bitte?
Deine Frau?
Um Gottes Willen, nein, die ist noch viel lustiger als ich.
Noch lustiger, es geht ja gar nicht.
Es geht immer eine Schippe mehr, Katrin.
Ja, echt kennst du Menschen, die gar keinen Humor haben? Woran erkennt man das?
Ach, wenn ich auf dem einen oder anderen Amt in Deutschland bin, es ist schon besser geworden, habe ich auch festgestellt. Aber ich kriege mitunter auch sehr humorlose Briefe von denen.
Ja, natürlich. Und wenn du die jetzt aber in ihrer Kleingartenlaube treffen würdest, ne? Beim Nachmittagskaffeekuchen.
Ich glaube sogar, der ist auch grau.
Dann wären die eventuell ganz anders. Was ich damit sagen will, Humor ist per Definition zum einen eine Fähigkeit. Diese Fähigkeit kann ich trainieren oder nicht, so wie Klavierspielen. Ja. Und vor allen Dingen ist es aber auch eine Bereitschaft und die besteht darin, dass wir heiter und gelassen mit den Schwierigkeiten des Alltags umgehen. Und diese Fähigkeit bzw. diese Bereitschaft haben zum Beispiel viele auf dem Amt, die sagen, ich bin jetzt auf dem Amt, ich bin jetzt auf der Arbeit, da gehört für mich Humor nicht hin. Deswegen ist es nicht so, dass sie komplett humorlos sind. Sie haben nur in diesem Abschnitt für sich, das erlauben sie sich das nicht. Ich erlebe das tatsächlich häufig, wenn ich in Unternehmen bin, dass auch im medizinischen Bereich ist es sehr verbreitet, weil im Studium wird es Kommunikation so ein bisschen gelernt, aber auch nicht viel und Humor schon mal gar nicht. Und es gibt eine große Unsicherheit überhaupt, wie gehe ich auch damit um, wenn mein Patient Humor macht oder mein Team, weil alle sagen, je weiter ich oben bin, je mehr Status ich habe, ja, umso weniger darf ich lachen, weil das schadet meiner Kompetenz. Und das hat eher was mit der Bereitschaft zu tun und gar nichts mit der Fähigkeit. Und das heißt, ich arbeite auf zwei Ebenen. Das eine ist, wenn ich Humortechniken trainiere, sowas wie Übertreibung, sowas wie positives Umdeuten, dann lerne ich Techniken. Und wenn ich diese Techniken kann, dann muss ich die ein bisschen üben, anwenden, üben und dann werde ich besser. Und das zweite ist, das ist so die psychische Komponente, und die hat auch ein bisschen was mit Mut zu tun und Gewohnheiten überprüfen. Wo erlaube ich mir Humor nicht, weil es mir so beigebracht wurde? Wenn Fehler passieren zum Beispiel, wird vielen Kindern beigebracht, das ist jetzt doof. Da wirst du beschämt oder in der Schule wird das rot angezeichnet, obwohl du ganz viel richtig hattest. Die Fehler werden anmarkiert. Und das tragen wir ja mit uns in unserem Mindset immer noch rum. Dass wir nicht sagen, cool, ein Fehler, der hat mir jetzt geholfen, was zu verstehen. Ja, das haben die wenigsten, aber das ist Fehlerkultur und das ist auch Humor und Leichtigkeit, dass ich Störungen nutze, dass ich Fehler nehme und ihren Wert auch erkenne. Das ist so die zweite Ebene, die ich trainieren kann, mir den Humor zu erlauben, auch den Raum dafür zu öffnen überhaupt.
So Humor richtig einsetzen. Welche Techniken empfiehlst du für den humorvollen Umgang mit stressigen oder sogar sehr schwierigen Situationen im Berufsleben? Also wenn mir da gerade jemand unter meinen Händen stirbt, ist Lachen vielleicht nicht die beste Medizin.
Nein, aber Atmen ist eine gute Medizin und Lockerheit. Also jetzt das Beispiel mit dem Sterben, da ist man sicherlich sehr schwer damit beschäftigt, jemanden am Leben zu halten. Wenn ich jetzt jemanden reanimiere zum Beispiel, bin selber Herzrettertrainerin, dann ist das so anstrengend, dass da sicherlich überhaupt kein Humor passiert. Aber wenn ich es zum Beispiel geschafft habe, manchmal folgt der Humor danach, damit ich die Situation bewältigen kann. Und darauf kann ich durchaus Acht geben, was passiert danach oder was passiert davor. Und wenn wir gut ausgestattet sind, vorher schon, in einer guten Lockerheit, kann ich zum Beispiel auch besser in Stresssituationen agieren. Ja? Und unabhängig davon übernehmen das manchmal Patienten. Also ich habe eine schöne Geschichte von der ITS, von der Intensivstation, wo die auch einen Patienten, der wurde eingeliefert, musste reanimiert werden und haben sie auch hingekriegt und der schlug die Augen auf und sagte der Arzt zu ihm, sie hatten einen Herzinfarkt. Dann sagt der Patient als erstes, ach, es hat sich wohl schon rumgesprochen. Ja, so. Dieser Patient hatte offensichtlich Humor direkt als eine Bewältigungsstrategie, auch in lebensbedrohenden Momenten. Und das erleben wir häufig. Und dann sackte der nochmal weg, musste nochmal reanimiert werden, klappte zum Glück wieder. Und da war dann sein erster Spruch, ach, das war knapp.
Ja. Stimmt dann ja auch auf jeden Fall. So, jetzt habe ich vorhin ja schon mal vorgegriffen, Humor muss nicht immer positiv sein, Stichwort Lasterkind. Welche Unterschiede gibt's da?
Also es gibt den auf- und den abwertenden Humor. Und Humor kann ich ja immer mit mir selber machen oder mit meinem Gegenüber. Und wenn ich mich aufwerte, dann deute ich positiv um. Und wenn ich abwerte, dann deute ich quasi negativ um. Ne? Also das Beispiel mit dem Glas Wasser. Du kannst aber schön loslassen versus, naja, in deinem Alter kann man nicht mehr so gut das Wasser halten. Hört man im zweiten Teil, wenn Leute lachen, eher so ein Ho-Ho-Ho-Lachen und im ersten Teil bei der Aufwertung häufig so ein Ha-Ha-Ha-Lachen. Ja. Wenn jemand zu mir sagt, sie sind ja total...
Also mit anderen Worten, nicht die anderen nochmal runterdissen. In diesem Falle fällt das Wasser rum, ist eh schon peinlich und dann setzt man nochmal einen drauf. Man hat ja eigentlich nichts anderes gesagt als, meine Güte, du Trottel. Also das ist ja nochmal ein Nachtreten eigentlich.
Genau, und so ein Humor ist ja aber durchaus sehr verbreitet. Also die Menschen sind nicht so gewöhnt, sich gegenseitig aufzuwerten. Ne? Wenn dir ein Missgeschick passiert.
Und mir passieren ständig Missgeschicke.
Ja, genau. Und dann mit dir kann man also super gut üben.
Ja, das bin immer schön. Ich bin immer gut fürs schlechte Beispiel. Perfekt, ja.
Das war jetzt eine positive Umdeutung. Ja, und ich praktiziere das tatsächlich viel mit meinen Kindern, wenn die gerade in so ein, ach nee, und dann schaffst du es. Das hat ja auch eine Wahrheit drin, das umzudeuten. Das ist eine permanente Befähigung, die wir auch vornehmen. Neben dem,
kann man gut üben auch dann.
Genau, kann man gut üben. Und wenn wir jetzt nochmal ein Level weitergehen bei unfairen Angriffen, ne, jemand sagt zu dir, du bist ja total inkompetent, wenn du sagst, vielen Dank fürs Kompliment, ja. Du bist der Erste, der es entdeckt hat. Sag's bitte keinem weiter. Er ist noch keinem aufgefallen. Ist das erstmal super ungefährlich. Versus, wenn du sagst, na besser inkompetent als hässlich. Also so ein Gegenangriff startest, da hast du eine Anspannung. Und deswegen, und das trainiere ich eben auf den drei Leveln, also Level 1, Missgeschicke, Störungen zu üben, da schon, wo es ungefährlicher ist, in die Aufwertung zu gehen. Das andere, was wir umdeuten können, sind so eigene Glaubenssätze. Ja, das ist mal wieder typisch für mich. Und da könnte ich auch einfach denken, ja, ist mein USP. Ja, das sind meine Routinen, ja, in einer Welt voller Veränderungen. Ich halte an dieser einen Macke fest. Und das ist auch ein liebevoller Umgang mit sich selbst.
Macken sind ja auch oft liebevoll, kann man dann ja ausspielen. Wie bei allem im Leben kommt es auf die Dosis an. So ist das auch beim Humor. Und du hast da einen ganz schönen Vergleich mit einem Parfum. Erzähl doch mal.
Ja, ich sage immer, Humor ist wie ein Parfum. Das kann sehr angenehm riechen, ja, und im Raum sein, wenn ich rede und vielleicht sogar, wenn ich den Raum verlassen habe, ist es noch da.
Und auf einmal, das riecht nach Ex.
Genau, oder der abwertende Humor oder ein Humor, der situativ einfach auch nicht passt, kann sehr unangenehm riechen. Und den Humor gibt es ja durchaus. Humor kann sehr diskriminierend sein, abgrenzend sein. Und deswegen sage ich immer, sollte man sich gut überlegen, welchen Duft man aufsetzt.
Wie können jetzt Führungskräfte Humor nutzen, um Mitarbeitende zu motivieren und Konflikte zu entspannen?
Na, zum einen erstmal, indem sie mal überprüfen, was haben wir eigentlich gemeinsam für Spielregeln miteinander? Haben wir überhaupt Spielregeln mal vereinbart? Ich komme manchmal in Teams, wo ich frage, habt ihr eigentlich mal darüber gesprochen, wie ihr miteinander arbeiten wollt? Dann gucken die mich mit großen Augen an, dann denke ich, okay, let's talk. Tauscht euch mal aus, was braucht ihr denn, um gut miteinander zu arbeiten? Und dann gucken wir mal, können wir uns auf ein paar committen? Und in dieser Vereinbarung miteinander kann durchaus auch ein Element, natürlich der wertschätzende Umgang sein, aber auch, wir bleiben leicht, wenn es stressig wird. Wir erlauben uns Freude. Man kann auch den Humor da mal implementieren. Als Führungskraft auch mal zu gucken, was für ein Humor herrscht in meinem Team vor. Tut der uns gut? Oder brauchen wir vielleicht auch mal liebevollen, aufwertenden Humor? Ja, der abwertende Humor, der kann sehr cool in Teams sein, auch gerade im medizinischen Bereich, weil er ist Psychohygiene. Das tut extrem gut, auch mal wirklich abzuwerten, wenn das in einem geschützten Raum passiert. Aber wenn ich den nur mache, dann hat es langfristig, schadet es auch der Kommunikation. Und das kann ich als Führungskraft durchaus, diese Note, den Duft selber, also darüber zu sprechen mit dem Team, es zu beobachten und aber auch selber eine Note reinzugeben, indem ich heldenhaften Humor oder wer jetzt sagt, oh, heldenhaft ist mir zu groß, zu übertrieben, indem ich einfach aufwertenden Humor nutze.
Das ist eben auch ganz wichtig. Zu viel abwertenden Humor benutzen ist eben auch nicht so gut. Ich notiere mal eben der mit der Ex vorhin, was war schon zu viel bei mir. Aber gibt es jetzt noch andere bestimmte Situationen, in denen Humor mehr schadet als hilft? Wenn man jetzt der permanente Gag-Cowboy sein möchte im Team zum Beispiel.
Ja, was total gemein ist, aber das erzähle ich jetzt eher, wenn ich wirklich mit Ärztinnen und Ärzten arbeite. Also wenn jemand frisch operiert wurde, ist es extrem gemein, den jetzt zum Lachen zu bringen, weil dann die Naht in Gefahr ist. Also es gibt tatsächlich kontraindizierte Sachen. Das findest du jetzt sehr witzig.
Ja, das ist, da muss man wirklich aufpassen. Also gerade in dem medizinischen Bereich muss man sowieso immer aufpassen. Und dann hat man das mit dem ganzen Humor jetzt verinnerlicht. Und dann macht man das zum ersten Mal, nimmt sich alles vor. Und dann, zack, die ganze Bauchdecke aufgerissen. So. Und dann,
genau. Also ich sehe schon, du magst bestimmt auch so Thriller und so Sachen, so wie du... wie dir das Freude bereitet. Das war jetzt also auch wieder schwarzer Humor, nur kurz zur Einsortierung. Also natürlich, die Dosis macht das Gift oder bringt den Erfolg, du hast es schon gesagt. Also man kann den Humor auch wie mit Medikament vergleichen. Und so ein Breitbandantibiotikum allen zu verabreichen, bringt nichts. Also jetzt immer permanent denselben Gag zu machen, egal wer vor mir sitzt, wird nicht funktionieren. Ja? Das heißt, Humor bedeutet für mich auch erstmal, zu gucken, wo bin ich denn eigentlich gerade und was brauchen die denn? Und manchmal braucht ein Team auch mal keinen Humor, sondern was ganz anderes. Es ist halt ein Instrument, was ich einsetzen kann. Und das kann ich, wie alle anderen Sachen, auch zu viel einsetzen. Aber ich sage auch immer, weißt du, Kommunikation, wenn wir die Technik Spiegel nehmen, wenn so ein Argument kommt, ja. Ich spiegel ja auch nur, wenn es Sinn macht. Ja, also du sagst irgendwie, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich habe hier ewig gewartet, hier geht nie jemand ans Telefon, sage ich, Mensch, sie sind richtig genervt, weil sie haben dringendes Anliegen und keiner war für sie da. Ja, genau. Dafür nutze ich das. Wenn meine Kinder sagen, Mama, ich habe Durst, dann sage ich nicht, ja, das kenne ich. Das ist so ein pelziges Gefühl auf der Zunge, ne? So, sondern dann gucke ich, wie sie was zu trinken bekommen.
Katrin, dann bleibt mir abschließend nur noch die Frage, wie kann Humor konkret dabei helfen, die Arbeitsatmosphäre zu verbessern?
Ja, geil, okay. Also hier seid ihr jetzt live dabei, wie Ralf es sogar schafft, eine Humor- und Work-Joy-Expertin sprachlos zu bringen, indem er so einen richtig guten Insider kreiert hat. Ich hoffe natürlich, dass auch alle draußen das jetzt verstehen. Also ein Insider, wenn Ralf und ich uns das nächste Mal begegnen, wird Ralf mir wahrscheinlich als erstes diese Frage stellen.
Sofort um den Platz werfen. Und wir lachen dann erst gleich zum Start.
Ja. Genau, also wie kann zum Beispiel Humor die Arbeitsatmosphäre verbessern, indem ich genau sowas aufbaue auch, Räume für Insider, für Running Gags. Also du hast jetzt ja eine schöne Dramaturgie entwickelt in diesem Gespräch und etwas immer wieder aufgegriffen. Und im Schauspiel sagen wir, Angebote annehmen und was draus machen. Und das haben wir ja auch in diesem Gespräch, wenn man aufgepasst hat oder es nochmal hört, kann man das gut beobachten. Du gibst mir Angebote, die ich annehme und dann gebe ich dir wieder eins, was du annimmst. Und was du gemacht hast, du hast einfach ein Angebot auch immer wieder gesetzt, damit daraus etwas entstehen kann. Und das kann ich natürlich als Führungskraft mir auch mal im Vorhinein überlegen. Wo sind diese Räume, wo ich persönlich diesen Humor reingeben kann, wo ich auch ein Angebot reingebe, wo Leichtigkeit entstehen kann. Und dann gucke ich neugierig zu, ob das Team das aufnimmt oder was daraus gemacht wird.
Das waren viele Beispiele, die zeigen, wie einfach man Humor am Arbeitsplatz einsetzen kann, eben auch, wenn es sehr stressig ist. Vielen Dank, Katrin, für deine Zeit und vor allem für all die Tipps und Tricks, die du mit uns geteilt hast.
Ja, danke euch. Es war mir eine große Freude, bei euch zu Gast zu sein. Und ich hoffe, dass ich noch an vielen Stellen bei euch eingeladen werde, um genauer dem Humor ein bisschen bei euch auf die Schulter zu gucken.
Das wäre jetzt auch sehr mysteriös und merkwürdig, wenn das für die Humorexpertin keine Freude gewesen wäre, bei diesem Podcast mitzumachen.
Ja, Ralf, da hättest du dich wirklich anstrengen müssen.
Ja. Humorexpertin fragt Führung. So heißt der Podcast von Katrin Hansmeier und Eva Ullmann. Und da gibt's jede Menge Best-Practice-Beispiele von Führungskräften, die mit Humor arbeiten. Hört da gerne mal rein. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Weitere Podcast-Folgen zu Themen wie positive Psychologie, Selbstfürsorge oder auch Glück gibt es auf www.bgw-online.de/podcast. Ja, ich habe da auch mit Eckart von Hirschhausen zum Beispiel über Humor gesprochen. Und Herzschlag gibt es natürlich auch überall, wo es Podcast gibt. Ja, lasst gerne 5 Sterne da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Falls noch nicht geschehen, abonniert einfach diesen Podcast, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis zum nächsten Mal.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.